Also manchmal denke ich dann schon, ich habe heute gar keinen Bock auf Mathe. Manchmal denkt man das auch vielleicht, wenn man die Hausaufgaben vergessen hat, weiß ich ja nicht.
Dieses Unbehagen gegen die Mathematik. Warum geht es vielen Leuten so wie dieser Schülerin? Eine mögliche Antwort findet sich im Buch Die Entdeckung des Unendlichen von David Foster Wallace.
Es ist ein absoluter Mythos, dass der Mensch von Natur aus neugierig und auf die Wahrheit aus sei und vor allem alles wissen möchte. Es gibt in der Tat eine ganze Menge Zeug, von dem wir nichts wissen wollen. Beleg dafür ist die ungeheure Zahl sehr grundlegender Fragen und Themen, über die wir nicht abstrakt nachdenken mögen. Theorie? Die Bedrohungen und Gefahren abstrakten Denkens sind ein guter Grund, warum wir inzwischen alle so gern geschäftig sind und uns ständig mit Reizen bombardieren lassen.
Ein Widerwillen gegen das von realen Dingen abgetrennte Denken. Vielleicht hat sich, gerade weil Mathematik in einer selbstgeschaffenen Welt stattfindet, das Gerücht von der angeborenen Mathe-Schwäche erhalten. Doch diese existiere gar nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Oklahoma State University, in der speziell mit dem Klischee aufgeräumt wird, dass Mädchen von Natur aus schlechter in Mathe seien als Jungs. Eine Schwäche in Mathematik werde einem beigebracht und dann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Am anderen Ende des Koordinatensystems gibt es dagegen scheinbar eine Anhäufung von Hochbegabten. So häufig liest und hört man das Wort Genie im Zusammenhang mit der Mathematik. Martin Grötschel ist Mathematikprofessor an der TU Berlin und betreibt am Konrad-Zuse-Zentrum anwendungsorientierte Mathematik. Niemandem fliegt hier etwas zu, sagt er, weder den vermeintlichen Genies noch den Schülern, die behaupten, sie könnten es einfach nicht.
Wenn Sie sagen, Mathematik hat Ihnen keinen Spaß gemacht, dann war das in der Regel so, Sie haben die Hausaufgaben nicht lösen können. Nicht? Das heißt, Sie haben nicht gelernt, sich auf den Hosenboden zu setzen und lange hart dran zu arbeiten, bis Sie es raus haben, sondern Sie haben früher aufgegeben. Mir geht es ja oder den professionellen Mathematikern nicht anders. Die Probleme, die ich auf den Tisch kriege, kann ich auch nicht lösen. Sondern da sitzen wir dann auch Tage, Monate, Jahre dran, bis wir die raus haben. Aber wir haben sozusagen das Gefühl, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann sitzen sie Tage und jeder Versuch geht schief und sie kriegen es nicht raus, dann werden sie auch frustriert. Und da lernen sie Hartnäckigkeit und dicke Bretter bohren. Das ist etwas, was sie in der Mathematik lernen.
Man kann die Mathematik mit einem Gebirge vergleichen. Und natürlich die richtigen Bergsteiger, die kraxeln von unten bis nach oben hoch und schwitzen und haben die Ausrüstung und können das und haben das geübt und steigern sich und haben dann oben wirklich das total gute Gefühl. Die anderen kaufen sich eine Postkarte oder ein Bildband oder machen einen Rundflug. Da kann man auch schon einige sehen, manchmal auch viel sehen, aber natürlich nicht das echte, authentische Gefühl bekommen.
Die Prototypsammlung hierfür ist aus dem Jahr 1900 von Hilbert. Hilbert hat damals 23, glaube ich, Probleme vorgelegt und die haben die Entwicklung der Mathematik des 20. Jahrhunderts extrem beeinflusst. Und einige davon sind immer noch nicht gelöst und hat eben einen guten Geschmack bewiesen, eben schwierige Probleme zu finden. Manche Probleme, die man formuliert, sind entweder trivial und manche stellen sich als unlösbar heraus. Und Hilbert hat eben ein großes Geschick gehabt, sehr viele außerordentlich interessante Probleme zusammenzutragen. Und so sah man sich im Jahr 2000 genötigt, etwas nachzulegen. Und so sind diese Millennium-Probleme entstanden.
Im Jahr 2000, also 100 Jahre nach Hilbert, hat eine Stiftung, das Clay Mathematics Institute, die 7 aus ihrer Sicht wichtigsten ungelösten Probleme der Mathematik in einer Liste zusammengefasst. Wer eines dieser sogenannten Millennium-Probleme löst, erhält $1 Million. Nun behauptet der kasachische Mathematiker Muktabai Otelbayev, das Problem der zur Liste gehörenden Navier-Stokes-Gleichung gelöst zu haben, mit der die Bewegungen von Flüssigkeiten und Gasen beschrieben werden können. Eines der Probleme, dessen Lösung laut Martin Grötschel auch von Bedeutung für die Allgemeinheit wäre.
Wenn man das hätte und das besser verstehen würde, wäre man eben auch noch besser in all dem, was man mit Strömung macht. Dann können Sie unter Umständen die Flugzeuge anders entwerfen, haben bessere Ideen, wie man die bauen kann. Denn wenn Sie mal die letzten 10, 15 Jahre zurückgehen, verbrauchen die Flugzeuge etwa 30% weniger Sprit. Das hängt damit zusammen, dass man andere Materialien verwendet, aber dass man die Aerodynamik besser versteht, bessere Flügel baut. Und diese Flügel haben damit wieder zu tun, dass man die Navier-Stokes-Gleichung besser lösen kann.
Dass Muck dabei Otel Baye von seinen Mathematikkollegen noch skeptisch beäugt wird, hängt damit zusammen, dass man nicht weiß, ob sein vorgelegter Beweis tatsächlich korrekt ist. Und er wäre nicht der Erste, bei dem sich bei genauerer Prüfung etwas als falsch herausstellt. Doch wer findet das wie heraus? Wer einen mathematischen Beweis erbringen möchte, der muss innerhalb eines formalen Systems argumentieren. Seit Euklid und seinem im 3. Jahrhundert vor Christus entstandenen und wegweisenden Werk Elemente bilden Axiome das Fundament für die mathematische Beweisführung, also Aussagen, die sich so sehr von selbst verstehen, dass sie nicht noch einmal bewiesen werden müssen. Darauf aufbauend entwickelt der eventuell angehende Millionär dann am besten logische Schlussfolgerungen.
Und beweist dann, dass mit den vorgegebenen Axiomen und den bereits gefundenen anderen Sätzen der neue Sachverhalt bewiesen werden kann, indem man dann eine Folge von Argumenten aufschreibt, die einem geübten Leser vermitteln, dass das ein korrekter Schluss ist. So, das habe ich sehr vorsichtig ausgedrückt, denn der geübte Leser ist kein wohl definiertes Objekt. Normalerweise schreiben Mathematiker ihre Beweise so auf, dass die engeren Kollegen ihres eigenen Fachgebietes das verstehen. Ich kann Sätze, die irgendjemand in der Algebra aufschreibt, auch nicht verstehen, also deren Beweise nicht, weil ich die Argumentations- und Schlussweisen nicht kenne, das implizite Kenntnis über viele Sachverhalte gar nicht habe, die die Leute dort verwenden. In dem Sinne ist es nicht so ganz einfach zu sagen, was ist ein korrekter Beweis. Ein korrekter Beweis ist immer nur verständlich in einem gegenwärtigen Zusammenhang des Kenntnisstandes eines Fachgebietes.
Das heißt im Fall der Navier-Stokes-Gleichungen erst einmal ganz praktisch, dass das veröffentlichte Schriftstück korrekt vom Russischen ins Englische Fachchinesisch übertragen werden muss. Und dann, dass sich Fachleute finden, die sich so gut mit der überaus komplexen Thematik auskennen, dass der Beweis beurteilt werden kann. Das kann alles dauern. Muktabai Otebayev hat es womöglich gar nicht so eilig. Schließlich arbeitet er seit etwa 35 Jahren am Navier-Stokes-Problem. Das zweite ungelöste Millennium-Problem, dessen Lösung laut Martin Grötschel von Interesse für die Allgemeinheit wäre, ist das P-Gleich- oder Ungleich-NP-Problem. Worum es dabei ungefähr geht, erklärt der Wissenschaftler und Buchautor Simon Singh in seinem jüngsten Werk Homers letzter Satz – Die Simpsons und die Mathematik. Hier erfährt man, dass einige der Autoren der Serie promovierte Mathematiker sind, die nebenbei eine Menge Mathematik in die Folgen schmuggeln.
So there's an episode called Treehouse of Horror 6, which has a story in which Homer is dragged into a higher dimension.
In der Folge Baumhaus des Schreckens 6 wird Homer in eine höhere Dimension verschleppt. Eine besondere Folge mit einem ganz anderen Animationsstil als sonst. Hinter Homers Schulter sehen wir in der Entfernung den Hinweis auf dieses ungelöste mathematische Problem. Die Buchstaben P gleich NP. Vereinfacht kann man dazu sagen, dass es die schwierigen mathematischen Probleme gibt, bekannt als NP, und die einfachen, P. Die Frage ist, sind diese schwierigen Probleme wirklich so schwierig? Oder könnte es vielleicht einen generell gültigen Trick geben, der die schwierigen Probleme leicht macht? Bei den Simpsons und in dieser höheren Dimension sehen wir P gleich NP. David X. Cohen, Autor dieser Episode und ursprünglich Informatiker und Physiker, meint, dass eines Tages gezeigt werden kann, dass die schwierigen Probleme einfach werden. Also P gleich NP.
Die Probleme, die in der Klasse P sind, und das heißt polynomial lösbar, die beherrschen wir sehr gut. Wir wissen wir schon einige. Zum Beispiel kürzeste Wegeproblem. Wenn Sie heute ins Auto gehen und auf Ihr Navigationssystem drücken, dann erwarten Sie, dass in 2-3 Sekunden die kürzeste Route da ist. Dahinter steckt ein Graph mit 5 Millionen oder 10 Millionen Knoten und ein Algorithmus, der ein graphentheoretisches Problem in 0, nix löst. Das hat man im Griff und das ist ein wunderbar gelöstes Problem.
Zum NP-Problem wird es, wenn nicht die kürzeste Strecke zwischen Start und Ziel gewünscht ist, sondern auf dem Weg mehrere Städte besucht werden sollen, und zwar in beliebiger Reihenfolge, aber auf dem kürzesten Gesamtweg. dann sind selbst die schnellsten Computer mit der Reiseplanung überfordert. In der Realität tritt dieses Problem zum Beispiel beim Bestücken von Computerchips auf. Auch in der Schwesterserie Futurama wird das PNP-Problem thematisiert.
And there's an episode in Futurama called Put Your Heads on My Shoulder, I think.
In der Folge Valentinstag 3000 sind hinter den Charakteren zwei Ordner zu sehen. Auf dem einen steht P, auf dem anderen NP. Der Autor dieser Episode ist Jeff Westbrook. Und bevor er Comedy-Autor wurde, war er Professor in Yale. Seine Aussage mit diesen beiden Ordnern ist, dass die schwierigen Probleme immer in dem einen Ordner bleiben werden und die leichten in dem anderen. P und NP werden immer getrennt voneinander sein. Sein Schluss ist also, P ist ungleich NP. Ziemlich irre, dass dieses große ungelöste mathematische Problem in zwei animierten Comedy-Serien diskutiert wird, die dann auch noch jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wirklich außergewöhnlich.
Mathematik ist trocken und gnadenlos. Und Humor? Okay, der oft auch. Simon Singh hat noch andere Parallelen gefunden.
Ich habe die Mathematiker unter den Autoren der Simpsons interviewt und sie gefragt, warum sie wohl so erfolgreich in Sachen Comedy sind. Eine Antwort, die mehrere gaben, war: In der Mathematik geht es um Logik. Und als Mathematiker spielt man mit der, dehnt, biegt und streckt sie. Dabei schießt man manchmal über das Ziel hinaus. Und was eben noch logisch war, wird unlogisch, unvernünftig. Und so entsteht manchmal Humor. Außerdem glaube ich, dass Mathematiker die Strukturen der Welt und der Gesellschaft anders denken und sehen und aus diesem eigenen Bezugsrahmen heraus Humor gewinnen können.
Ganz nebenbei entführen die Simpsons in durchaus faszinierende Zahlenwelten, oft nur in kurzen Standbild-Gags, die so heißen, weil sie beim normalen Anschauen eigentlich übersehen werden, die also für Fans gemacht sind, die die Folgen Bild für Bild nach solchen Leckerbissen durchsuchen, um sich später zum Beispiel im Internet darüber auszutauschen. Singh hat diese mathematischen Freeze-Frame-Gags für sein Buch zusammengetragen. In einer Folge werden die Besucher eines Baseball-Matches auf der Videoleinwand gefragt, wie viele Zuschauer wohl im Stadion seien.
Drei ähnliche, harmlos aussehende Zahlen werden eingeblendet, die sich bei näherer Betrachtung als besondere entpuppen. Die erste, 8191, ist eine Primzahl. Sie ist also nur durch sich selbst und durch 1 teilbar. Diese ist aber zusätzlich eine spezielle, eine Mersenne-Primzahl. Die 10 größten Primzahlen, die wir kennen, sind Mersenne-Primzahlen.
Benannt nach dem französischen Mönch und Mathematiker Marin Mersenne. 2 hoch irgendeine Primzahl, minus 1. Heraus kommt eine Mersenne-Primzahl. Bei der heutzutage stattfindenden Rekordjagd mittels Computer nach immer größeren Primzahlen spielen die Mersenne-Primzahlen eine wichtige Rolle. Die nächste Zahl auf der Videoleinwand der Simpsons-Folge lautet 8128. A perfect number, eine vollkommene Zahl, frohlockt Simon Singh.
Das bedeutet, nimmt man alle Teiler dieser Zahl und addiert sie, erhält man zum Ergebnis wieder die Zahl, also 8128. 6 zum Beispiel ist die kleinste vollkommene Zahl. Denn nimmt man ihre Teiler, 1, 2 und 3, und addiert sie, also 1 plus 2 plus 3, ergibt das 6. 28 ist die nächste vollkommene Zahl. 496 ist die dritte vollkommene Zahl. Und die 8128 auf der Anzeigetafel bei den Simpsons, die vierte. Vollkommene Zahlen sind selten und wertvoll und erhalten hier ihre Würdigung.
Die dritte Zahl auf der Anzeigentafel bei den Simpsons, 8208, ist eine sogenannte narzisstische Zahl.
So obskur, dass ich vor meinen Recherchen zum Simpsons-Buch noch nie davon gehört hatte.
Die Zahl hat 4 Ziffern, also 8, 2, 0 und 8. Potenziert man diese 4 Ziffern jeweils einzeln mit 4 und addiert die Ergebnisse, enden wir wieder bei der Zahl 8208. Die Zahl erstellt sich also aus den ihr innewohnenden Ziffern selbst.
F-
versponnene, in sich selbst verliebte Zahlen, vollkommene Zahlen, in die Unendlichkeit ragende Primzahlen, entdeckt von einem französischen Geistlichen. Habe ich auf der Anzeigentafel bei den Simpsons womöglich eine Ahnung von der sogenannten Schönheit der Mathematik erhalten? Was sagen die Menschen, die sich in dieser abstrakten Welt aufhalten? Was ist dort so elegant, harmonisch, anmutig, dass sie von Schönheit sprechen lässt? Eine frisch diplomierte Mathematikerin weiß eine klare Antwort.
Das Schöne an der Mathematik, also entweder ist es richtig oder ist es falsch. Und das finde ich ist eigentlich eine schöne Sache, wenn in vielen anderen Fächern sehr viel drumherum geredet wird und diskutiert wird. Und man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ist die Mathematik eine klare Sprache, leicht zu verstehen, wenn man sie mal beherrscht. Und diese absolute Richtigkeit finde ich sehr faszinierend. Das gibt es kaum woanders. Und ich finde, das ist gerade das Schöne, dass man sich lange mit einem Problem beschäftigen kann, aber man weiß, es gibt eine Lösung. Es sind einfach komplexe Probleme. Man beschäftigt sich sehr, sehr lange an einem Problem, braucht eine hohe Frustrationsgrenze manchmal, aber man weiß, es gibt eine Antwort. Und wenn man diese erstmal erkannt hat, dann ist das eigentlich die Schönheit dahinter. Es ist gar nicht mehr wichtig, was das Problem war, sondern diese Erkenntnis zum Schluss, dass das das Schöne eigentlich ist.
Auch Albrecht Beutelspacher, Mathematikprofessor in Gießen, deutet die Schönheit der Mathematik als eine Art Klarheit.
Ich würde in Begriffen der Kunstgeschichte eher sagen, es ist sowas wie Bauhausschönheit. Also nicht barocke Schönheit, wo an jeder noch freien Stelle ein kleiner Engel sitzt, sondern Form und Funktion sind das Gleiche. Man hat nur das, worauf es ankommt, aber man hat auch alles, worauf es ankommt.
Simon Singh ist eigentlich Physiker, hat jedoch mit seinem Buch Fermats letzter Satz mathematisches Territorium betreten. Bei der Arbeit zu diesem Buch war es dann irgendwann um ihn geschehen.
Für mich, Mathematics was just a tool for doing physics.
Vorher war die Mathematik für mich nur ein Werkzeug für die Physik. Doch dann erkannte ich die eigene Schönheit der Mathematik. Die Zahlenmuster, die Abstraktion der Ideen, der Fakt, dass man mit ihr nach der Unendlichkeit greifen kann. Sicher auch diese absolute Wahrheit. In den Naturwissenschaften versuchen wir sie herauszufinden. Aber so sicher wie in der Mathematik können wir uns eigentlich nie sein. Logische mathematische Beweise sind zeitlos und bedingungslos gültig. Der englische Mathematiker G.H. Hardy sagte einmal, wer unsterblich werden will, sollte Mathematiker werden. Wir brauchen nur auf die alten Griechen zu schauen. Was sie über Mathematik sagten, unterrichten wir noch heute in den Universitäten.
We still teach in universities today.
Die Pythagoreer, Pythagoras und seine Jünger, gelangten von der Mathematik zur Zahlenphilosophie, zur Musiktheorie und zu den Prinzipien des Seins. Alles sei Zahl, war ihr Motto. Der Kosmos nach bestimmten Zahlenverhältnissen aufgebaut, Natur und Menschendasein durchdrungen von zahlenmäßig ausdrückbaren Gesetzmäßigkeiten. Die Pythagoreer entdeckten mathematische Beziehungen in Erscheinungen der realen Welt. So abstrahierten sie den goldenen Schnitt aus Schneckenschalen und Baumringen und brachten dessen Anwendung in der Architektur voran. Sie fanden heraus, dass musikalische Intervalle stets bestimmten Längenverhältnissen auf ihrem Saiteninstrument entsprechen und ordneten den Tönen Zahlen zu, entdeckten Oktave, Quinte, Quarte und ihre Zusammenklänge. Es galt dabei, Harmonie anzustreben, denn alle Teile im Kosmos waren in ihrer Vorstellung miteinander verflochten. Vom einzelnen Menschen oder Tier bis zu den Planeten, die gemeinsam einen harmonischen Sphärenklang erzeugten. Bei den Griechen galt die zweidimensionale Sphäre, die Oberfläche einer Kugel wie zum Beispiel der Erde, als Gegenstand höchster Vollkommenheit. Um die dreidimensionale Sphäre und um die Frage nach der Übertragbarkeit mathematischer Formeln vom zwei- auf den dreidimensionalen Raum geht es bei den Poincaré-Vermutungen, aufgestellt 1904 durch den französischen Mathematiker Henri Poincaré. Fast 100 Jahre lang scheiterten alle Versuche, die Vermutungen zu beweisen. 2002 gelang dies dann dem russischen Mathematiker Grigori Perelman, womit er das bisher einzige der Millennium-Probleme hat lösen können. Das damalige Medienecho war enorm, als er die 1 Million Dollar Preisgeld ablehnte und auch die Fields-Medaille, die als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet wird.
A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
In einem seiner sehr seltenen Interviews begründete Perelman die Ablehnung der Preise damit, dass der amerikanische Mathematiker Hamilton einen gleichwertigen Beitrag zur Lösung des Problems geleistet habe. Auch der gerne als verschrobenes Einzelgänger-Genie präsentierte Perelman lebt nicht auf einer mathematischen Insel, wo er einsam Jahrtausendprobleme löst. Möglich machten dies erst die Kenntnis und Vorarbeiten von Mathematikern wie Hamilton, Ricci, Cantor, aber auch zum Beispiel der islamischen Mathematik, die zwischen 750 und 1500 maßgebend war, bis zur Geometrie, die Euklid in die Elemente dargelegt hat. Der 47-jährige Grigori Perelman lebt heute in der Wohnung seiner Mutter in St. Petersburg. In der Berichterstattung über ihn lassen sich Klischees über Mathematiker entdecken. Genial, zottelig, verrückt. Martin Grötschel ist Generalsekretär der Internationalen Mathematikervereinigung, von der Perelman die Fields-Medaille erhalten sollte.
Der Perelman ist keineswegs verrückt. Der hat einfach seine eigenen Wertevorstellungen und die lebt er. Und den Rest der Leute interessiert ihn nicht. Und das ist eben etwas, was außergewöhnlich ist. Und er ist auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ich meine, der hat den Klee-Preis abgeschlagen. Nicht? $1 Million hat er gesagt, will ich nicht haben. Obwohl er von praktisch nichts lebt. Und das zeigt doch eine gewisse Charakterstärke.
Die Verifizierung der Poincaré-Vermutung durch Perelman jedenfalls habe keine anwendungsnahen Auswirkungen auf die Realität. So sei das zunächst häufig bei mathematischen Beweisen, sagt Martin Grötschel. Zum Beispiel auch bei der Keplerschen Vermutung, die 1611 von Johannes Kepler aufgestellt wurde und bei der es um das dichteste Packmaß von Kugeln geht.
Wenn Sie auf den Gemüsemarkt gehen und sehen, wie die Apfelsinenhändler die Apfelsinen aufeinander türmen, da wird erstmal unten so eine Fläche ausgelegt mit Apfelsinen und dann werden die immer in die Löcher dazwischen und die gehen dann so wie eine Pyramide hoch. Und jetzt ist die Frage, ist das die dichteste Packung oder kann man eine dichtere Packung finden? Könnte man ein anderes Arrangement finden? Kepler hat gesagt, das ist die beste Packung, aber er konnte es nicht beweisen.
Der amerikanische Mathematiker Tom Hales hat 1998 einen Beweis vorgelegt.
Und dann haben sich 5-6 Leute an die Prüfung dieses Ergebnisses gemacht. Und die haben mehrere Jahre geprüft. Die haben dann anschließend einen Report geschrieben und haben gesagt, sie sind zu 99% sicher, dass das richtig ist. Aber sie sind nicht in der Lage, alle Einzelfälle in jedem Detail in endlicher Zeit zu prüfen. Das geht einfach über ihre Kräfte hinaus. Und dann daraufhin hat der Hales jetzt gesagt, dann mache ich jetzt ein Projekt, um formal sauber zu beweisen, dass das richtig ist. Und der hat jetzt mit vielen anderen Leuten Computerbeweis vor, wobei jeder Schritt ein beweisbar richtiger Schritt ist. Das ist ein irrer Aufwand dort.
Fragt sich jetzt sofort, wofür? Man kann es erahnen. Der Berg ruft.
Warum klettert jemand auf den Mount Everest? Ja, das ist dieselbe Fragestellung. Alle Menschen haben den Trieb, irgendwas Außergewöhnliches und Schwieriges zu tun. Und hier ist eine Frage, die ein paar hundert Jahre offen war, die sehr einfach ist, die man jedem erklären kann. Und erstaunlicherweise hat sie sich als ein extrem schwieriges Problem herausgestellt. Und daran ist man stolz darauf, den Mount Everest zu erklimmen. Und dafür macht man das. Das Problem, ob es gelöst ist oder nicht, hat keinerlei Bedeutung. Also in der Praxis ist es so, kann man annehmen, das ist richtig und fertig, es spielt keine Rolle. Aber hierbei wird eben auch die Argumentation der Mathematik geschärft. Wenn er jetzt mit diesem Algorithmus fertig ist, dann hat er vielleicht eine Methodik, um an vielen, vielen anderen Stellen Computerbeweise, die beweisbar richtig sind, einzuführen. Sie müssen immer den mathematischen Fortschritt nicht nur an der Theorie selbst sehen oder an dem Theorem, sondern auch der Technologie, die entwickelt wurde, um diesen Satz zu beweisen.
Algorithmen entwickelt für die eine Anwendung werden später auch an anderer Stelle genutzt. Das ist gerade im Digitalzeitalter keine Seltenheit. Überhaupt?
Ohne Computer ist das alles nicht machbar. Da hätte man sich vor 100 Jahren Sachen ausdenken können, wie man wollte. Es war sinnlos. Man hätte es nicht umsetzen können. Und das ist das, was jetzt unsere Zeit besonders macht.
Martin Grötschel arbeitet mit seinen Kollegen am Zentrum für Informationstechnik Berlin an konkreten mathematischen Anwendungen. Da wird zum Beispiel für den Mobilfunk an der Kanalzuweisung, an der Kodierung und Verschlüsselung gearbeitet. Auch an Navigationssystemen oder an der Umlaufplanung von Zügen.
Wir versuchen, die Züge so einzusetzen, dass alle fahrplanmäßigen Fahrten abgedeckt sind, aber die Fahrten mit so wenig Zügen wie möglich durchgeführt werden und so wenig Personal wie möglich, um die Kosten gering zu halten.
Überall hilft die Mathematik dabei, dass Dinge effizienter laufen, sodass die Unternehmen, die sie sich leisten können, mehr Geld verdienen. David Foster Wallace.
Mathematisches Denken ist abstrakt, aber es ist auch gründlich privatwirtschaftlich und ergebnisorientiert.
Ist Mathematik heute also hauptsächlich ein Werkzeug des Kapitalismus? Nein, nein, sie sei viel mehr, sagt Simon Singh.
Okay, wir können Mathematik dafür nutzen, dass Geschäfte besser laufen. Aber wir nutzen sie auch dafür, dass Flugzeuge weniger Sprit verbrauchen, also weniger Emissionen freisetzen. Mit ihrer Hilfe verstehen wir, wie sich die Erdatmosphäre und das Klima verändern. Sie hilft uns dabei, Ressourcen so zu verteilen, dass sie dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Sie wird aber auch genutzt, um beispielsweise herauszufinden, welcher Impfstoff wo und wie eingesetzt werden muss, um den besten Effekt bei einer Krankheit zu erzielen. Mathematik hat einen massiven Einfluss auf unser aller Leben. Wie dieses Interview hier zum Beispiel aufgezeichnet ist, da werden auf Mathematik basierende Algorithmen genutzt. Die ganze elektronische Welt kann überhaupt nur aufgrund von Mathematik funktionieren. Wenn wir einen animierten Film ansehen, alles mathematische Algorithmen. Wir leben in einer mathematischen Gesellschaft.
Ich denke mal, die Zeit für Mathematik war selten so gut wie heute. Es gibt praktisch kein Fachgebiet mehr, in dem Mathematik nicht benutzt wird. Die Geisteswissenschaften fangen in starkem Maße an, statistische Methoden, Mustererkennung und sonst was alles zu benutzen. Aber die wichtigsten Fragen für unser tägliches Leben tauchen natürlich in Technikwissenschaften, in Chemie, Physik, Informatik auf. Und jetzt die Lebenswissenschaften mit riesigen Schritten gehen die in die Mathematik zu. Das geht um Moleküldesign, Verstehen von Biologie, Leben, Medizin. Wenn wir hinterher personalisierte Medizin machen wollen, überall ist Mathematik.
Ein Studium der Mathematik scheint sich zu lohnen. Die Studenten von Martin Grötschel zum Beispiel
finden alle tolle Jobs und kriegen gute Gehälter.
Das wird immer gesagt. Tatsächlich sehe ich das nicht so.
Widerspricht die frisch diplomierte Mathematikerin.
Es ist nämlich das Problem, dass die Mathematik sehr theoretisch ist. Das heißt, also wir haben so gut wie keinen Realitätsbezug manchmal oder er ist halt so oberflächlich, dass viele Firmen und wir selbst auch manchmal gar nicht wissen, was können wir eigentlich mit unserem Studium anfangen. Und das Klassische sind Banken und Versicherungen.
Weshalb sie jetzt neben der Jobsuche noch ein Informatikstudium dranhängt. Wir verlassen nun den Mount Mathematica. Diese Pythagorea, ihr Grundsatz, alles ist Zahl, könnte auch heute noch gelten. Denn ist nicht alles um uns herum durchdrungen von Zahl, von Mathematik, von Abstraktion? Auch und insbesondere die Gerätschaften, mit denen wir uns laut David Foster Wallace vor den Bedrohungen und Gefahren abstrakten Denkens ablenken?